Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Lea Freidinger. Hallo Lea, stell dich doch einfach mal vor.
Hey, wie du schon richtig erkannt hast, heiße ich Lea Freidinger. Ich bin 21 Jahre alt und aktuell Studentin und bin seit 2020 veröffentlichte Autorin.
Wow, Respekt. Und welches Buch hast du uns heute mitgebracht?
Also ich habe heute Splitterseele mitgebracht. Das ist mein Debütroman. Und vielleicht lese ich einfach mal den Klappentext vor, damit ihr wisst, worum es geht. Wovor hast du solche Angst, Canela? Mit einem neuen Namen steht Canela am Flughafen von Los Angeles und wartet auf ihre Gastfamilie. Ein letzter Versuch, ihrer Vergangenheit zu entkommen. Doch bereits am ersten Tag droht sie, von ihren Gefühlen überwältigt zu werden. Von den Stimmen, die sie daran erinnern, was sie ist. Wertlos. Ihre Angst vor den Begegnungen mit ihren Mitschülern, vor den Urteilen, die sie unweigerlich über sie fällen würden, ist enorm. Noch mehr aber fürchtet sie die Leere, die ihre Albträume hinterlassen, und die Panik, sich in den Splittern ihrer Seele zu verlieren. Einer Seele, die vielleicht schon zu zerstört ist, um Hoffnung und Liebe zu finden. Obwohl der Junge, der Canela aus ihrer Einsamkeit lockt, etwas in ihr erblühen lässt.
Wow, hört sich total interessant an. Magst du gleich mal anfangen?
Ja, ich würde mit Kapitel 4 starten. Also es ist schon ein bisschen was passiert. Wie man im Klappentext ja schon erkannt hat, ist sie eben in Los Angeles angekommen. In den ersten Kapiteln ist so der Flug und eben wie sie von ihrer Gastfamilie aufgenommen wird. Und sie kriegt dann eben ein Zimmer dort und das ist jetzt praktisch ihre erste Nacht. Und damit startet Kapitel 4. Luft. Ich brauche Luft. Ich fasse an meinen Hals und versuche zu atmen, doch meine Lunge füllt sich nicht mit Sauerstoff. Ich ersticke. Panisch krabbel ich aus dem Bett, verheddere mich in der Bettdecke und falle auf den Boden. Mein einziger Gedanke? Luft. Meine Arme zittern, als ich mich abdrücke und auf die Füße stemme. Meine Beine zittern, als ich stehe. Mein ganzer Körper vibriert. Ich halte mich an allem fest, was in meiner Reichweite ist. Stolpere zum Balkon, knalle gegen die Scheibe. Luft. Meine Finger greifen nach dem Stoff des Vorhangs und ziehen ihn zur Seite, schieben die Tür auf. Ich stürze nach draußen, breche zusammen. Luft. Ich ziehe den Sauerstoff in meine Lunge, lasse mich davon erfüllen, ausfüllen, einnehmen. Meine Hände liegen auf meiner Brust, die sich unruhig hebt und senkt, und ich unterdrücke das Schluchzen, welches meine Kehle verlassen will. Der salzige Geschmack meiner Tränen vermischt sich mit dem Geruch von Meer und kreiert etwas Neues, Einzigartiges, für niemanden Spürbares. Mein Herz rast, stolpert in dem Versuch, einen Rhythmus zu finden. Es schmerzt. Mein Herz, die Bilder in meinem Kopf, mein gesamter Körper, alles schmerzt. Und obwohl mir dieses Gefühl nicht unbekannt ist, ist es nicht weniger intensiv, nicht weniger erdrückend. Die Finsternis verschlingt mich, lässt meinen Geist verblassen, während die Nacht meinen Körper versteckt, meinen hässlichen, knochigen Körper. Es raschelt. Oder täusche ich mich? Ich kann meinen Sinn nicht mehr trauen. Die Dunkelheit macht mich blind. Von wegen, Aaron weckt mich zum Abendessen. Er hat mich vergessen oder wollte bereits nach dem ersten Tag seine Ruhe von mir. Verübeln kann ich es ihm nicht. Auf einmal erblicke ich doch etwas. Ein Vorhang wird ein Stück zur Seite geschoben, lässt Helligkeit in die Welt scheinen. Blinzelnd, meine Hände vor den Augen haltend, sehe ich auf, durch meine Finger hindurch in das Licht. Luke steht auf dem Balkon unseres Nachbarhauses. Prinzessin, was machst du da? Diese arrogante, abfällige Art und Weise, mit der er den Kosenamen ausspricht, lässt mich würgen. Schnell reibe ich mir über meine Augen, damit er die Tränen nicht sieht. Ich genieße die Ruhe, erwidere ich mit erstickter Stimme. Hoffe, er bemerkt nicht, dass sie tonlos ist, rau, schwankend. Die du zerstört hast. Ist alles in Ordnung? Ich will ihm den Kopf abreißen. Wieso muss er fragen? Wieso kann er nicht einfach gehen und mich alleine lassen, wie jeder andere auch? Warum muss er auf einmal so nett sein? Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Vielleicht sollte ich auch einfach in meinem Zimmer verschwinden, ohne etwas zu erwidern. Keine Ahnung, warum ich nicht lüge, so wie jedes Mal, aber ich bin in dieses Land gekommen, um ein neues Leben zu beginnen. Nicht, um mit dem weiterzumachen, weshalb ich mein altes zurückgelassen habe. Was sollte schon sein? Frage ich stattdessen, entscheide mich für eine Zwischenlösung. Man antwortet nicht mit Gegenfragen, erwidert er, woraufhin ich die Augen verdrehen muss. Dennoch sorgt er mit seiner unerwartet kindischen Antwort dafür, dass meine Mundwinkel sich ein Stückchen heben. Meine Augen gewöhnen sich langsam an die Lichtverhältnisse. Nun erkenne ich auch seinen Gesichtsausdruck, der in meinem Bauch ein seltsames Gefühl hinterlässt, welches ich erneut nicht zuordnen kann. Warum scheint er besorgt? Manchmal habe ich eine Art Asthmaanfall und bekomme sehr schlecht Luft, erkläre ich mit einem geübten Lächeln auf den Lippen, das ich über Jahre hinweg perfektioniert habe. In Kombination mit einem bedauerlichen und hilflosen Tonfall ergibt es eine Lüge, die leicht über die Lippen geht und glaubhaft ist. Somit scheitert mein Vorhaben, nicht zu lügen, schon am ersten Tag. Doch die Worte kommen aus meinem Mund, bevor ich mir überhaupt Gedanken darüber hätte machen können. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass mein Mund schneller war als der Rest meines Körpers. Das erspart mir, darüber nachzudenken. Das ist ja scheiße, meint er gleichgültig. Ich sehe, wie er seine Augen zusammenkneift und mich eingehend mustert, bevor er eine Hand zur Faust ballt und seine Finger knacken lässt. Meine Gesichtszüge entgleisen, verzerren sich, als das Geräusch bei mir ankommt und durch Mark und Bein geht. Ich habe es schon immer verabscheut, wenn irgendwer seine Finger knacken lässt und verstehe nicht, dass es andere vollkommen kalt lässt. Knochen, die knacken, die brechen. Ein raues Lachen erfüllt die Luft und verwundert sehe ich zu Luke, der mich ansieht und dann seinen Blick zur Seite dreht, als würde er verstecken wollen, was ich längst gesehen habe. Den amüsierten, ausgelassenen Gesichtsausdruck. Was mich jedoch mehr verwundert als die Tatsache, dass er seine Belustigung vor mir verstecken möchte, ist, dass ich mich nicht ausgelacht fühle. Und das, obwohl ich Luke nicht kenne, ihn weder ausstehen kann, noch genau weiß, worüber er sich so freut. Das ist fraglich, verwunderlich und ich habe keine Ahnung, warum ich nun mit ihm grinsen muss. Sam hasst das Geräusch auch sehr, erklärte mir, als müsste ich wissen, wer Sam ist oder was daran witzig ist, dass wir es beide nicht mögen. Einige Sekunden, die mir wie eine Ewigkeit erscheinen, schweigen wir. Lachen nicht, reden nicht, grinsen nicht. Wir schweigen und denken, richten unseren Blick zum Meer, das wir von hier aus nicht erkennen können, da es zu dunkel ist. Als mich Luke das nächste Mal ansieht, ist der Schalk aus seinen Augen verschwunden und hat einer Ernsthaftigkeit Platz gemacht, die mir eine Gänsehaut beschert. Ich streiche über meine nackten Arme und warte. Warte auf das, was er tun oder sagen wird. Weißt du, Canela, du bist... Er bricht nach dieser seltsamen Anrede ab. Was bin ich? Schon wieder sind wir zurück bei dem Wissen über das Menschenverfügen, von dem ich keine Ahnung habe. Mein Kinn in die Höhe gereckt, reagiere ich nicht, weil ich meinen Stolz bewahren möchte. Ich meine, du machst meiner Hilfsorganisation für psychisch gestörte Leute mit, die nicht mehr auf ihr Leben klarkommen und neu anfangen wollen. Keine Ahnung, ob Grace und Clint wirklich dachten, dass Aaron nicht herausfindet, dass sie keine normale Außerschülerin aufnehmen wollen, aber sie haben ihnen dennoch nichts davon erzählt. Wir sind einfach misstrauisch, okay? Du fällst dich merkwürdig und... Um ehrlich zu sein, habe ich keinen blassen Schimmer, wieso die beiden sich darauf eingelassen haben, dich aufzunehmen, nach allem, was in letzter Zeit passiert ist. Fährt er fort, macht eine Pause, in der ich nichts erwidere und ergreift erneut das Wort. Aber jetzt bist du hier und ich will nicht, dass du irgendwen in deine Scheiße mit reinziehst, okay? Vor allem meine Schwester nicht. Ich will nicht, dass du sie irgendwie runterziehst oder sonst was. Du hast sicherlich deine Gründe, warum du diesen Neuanfang brauchst, aber das hat nichts mit uns zu tun. Während er spricht, wende ich meinen Blick von ihm ab, kann ihn nicht mehr ansehen, will es nicht. Stattdessen zupfe ich am Band meiner Schlafanzughose, wickle es um meine Finger, ziehe daran. Es tut weh, seine Gedanken zu hören. Und auch wenn die Mitarbeiter der Hilfsorganisation andere Worte benutzt haben, trifft seine Einschätzung es ziemlich genau. Menschen, die nicht mehr auf ihr Leben klarkommen oder überhaupt noch nie auf ihr Leben klargekommen sind. Mit seinen Worten hat er die Erinnerung an das Lachen und an mein eigenes Grinsen vertrieben und neuen Platz für tiefe Schmerzen geschaffen, die unaufhaltsam durch meine Adern pulsieren. Erneut blicke ich ihn an, erwarte und hoffe, dass er von selbst den Balkon verlässt, mich allein lässt, allerdings besitzt er Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit, die ich irgendwann verloren habe. Ich sollte wohl besser wieder reingehen. Meine Stimme bebt und ich weiche seinen Blick aus. Ich will ihm nicht zeigen, wie sehr ich verletzt bin und dass ich kurz davor stehe zu weinen. Mein Traum nagt immer noch an mir, ernährt sich von den Resten meiner brüchigen Seele. Ich kämpfe mich auf die Beine und verschwinde nach drinnen, höre seine Antwort nicht mehr, wenn er denn überhaupt noch geantwortet hat. Orientierungslos bleibe ich mitten im Zimmer stehen und sehe an die weiße Decke, zähle in Gedanken die Sechserreihe, weil das üble Gefühl in meinem Bauch immer schlimmer wird. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Er kann nicht verstehen, wie man jemanden wie mich aufnehmen kann. Das verstehe ich auch nicht. Sie sind misstrauisch. Das wäre ich auch. Er will, dass ich mich von seiner Schwester fernhalte, obwohl ich sie nicht kenne. Und er mich nicht. Aber man muss mich nicht kennen, um zu wissen, dass etwas bei mir nicht richtig ist. Ich bin falsch. So falsch. Und doch habe ich gehofft, dass in Luke ein Funken Herzlichkeit steckt. Immerhin hat er mich zum Lächeln gebracht und für einen Moment auch dazu, mich ihm anvertrauen zu wollen. Ich habe ernsthaft gedacht, dass er sich Sorgen um mich macht, denn seine Miene war so ernst und sanft zugleich, dass ich es glauben wollte. Ich habe es ihm geglaubt. Dabei hat Luke mich ausgelacht und ich habe gegrinst, weil ich dachte, er wäre einfach nur amüsiert. Er hat meine Hoffnung zerstört, bevor sie aufkeimen konnte, hat den Samen zwischen seinen Fingern zerdrückt, bevor er überhaupt gesät war. Mein kleiner, verkrüppelter, mühsam zusammengekratzter Samen, bestehend aus einer zerbrechlichen Hoffnung, die auf der Klippe steht, bereit zum Absprung. Ich lasse sie nicht springen. 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108. Meine Füße tragen mich wie von selbst zum Badezimmer und ich bin froh, dass niemand da zu sein scheint. Denn ich komme nicht mehr dazu, die Tür zu schließen, bevor ich mich über die Toilette beuge und mich übergebe. Das war mein erster Leseabschnitt.
Das war richtig spannend.
Das freut mich.
Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Magst du die mal ein bisschen vorstellen?
Gerne. Also die Protagonistin ist Canela. Sie ist 17 Jahre alt und ja, wie man glaube ich auch jetzt schon gemerkt hat, sie hat halt in ihrer Vergangenheit schon einiges durchmachen müssen, was man in dem Buch eben auch noch mehr erfährt. Das möchte ich jetzt nicht genauer spoilern. Dahingehend gibt es aber auch noch eine Triggerwarnung. Und ja, also sie ist eigentlich ein sehr hilfloser Mensch am Anfang vom Buch und macht dann im Laufe der Zeit so ihre Entwicklung durch, hin zu einem Menschen, der mehr weiß, was er will oder wer er selbst ist. Und ein anderer Protagonist ist Luke, den haben wir jetzt ja auch schon kennengelernt. Das ist so eine kleine verlorene Seele, würde ich mal sagen, weil er so, also im Grunde ist er gerade am Anfang vom Buch auch so ein bisschen typisch Bad Boy, aber wie man so schön sagt, harte Schale, weicher Kern. Hat das alles auch irgendwie so ein bisschen seinen Hintergrund, warum er am Anfang so abweisend gegenüber Canela ist und warum er sich auch so sorgt um seine Schwester Sam. Und natürlich klappt es mit seiner Warnung auch nicht so gut. Sam wird eine sehr gute Freundin von Canela und sie verbringen sehr viel Zeit miteinander. Ja. Also das sind so die drei wichtigsten Charaktere in dem Buch. Es gibt aber natürlich noch ein paar andere in der Freundesgruppe, die Canela ins Herz schließt.
Wo spielt denn dein Buch?
Das spielt in Kalifornien, aber der Ort wird nie benannt. Also ich mag das immer sehr, sehr gerne, wenn Orte fiktiv bleiben oder eben nicht genau benannt werden, weil das so ein bisschen was für die eigene Fantasie auch gibt. Also ich mag das einfach gerne, das so zu lesen. Deswegen haben meine Bücher auch oft fiktive Orte oder eben so wie hier keinen näher bestimmten Ort. Aber es spielt genau am Meer in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles. Aber wo genau, ist praktisch nie benannt.
Ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht. Magst du gleich mal weiterlesen?
Ja, kann ich machen. Aber ich mache so einen größeren Zeitsprung jetzt. Es ist praktisch, also ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Auswahl von den Abschnitten, weil ich eigentlich nicht direkt was hintereinander haben wollte. Und jetzt beginnen wir praktisch ein bisschen später. Sie ist dann schon in der Schule, also sie geht dort auf ein Internat und war so ihre erste Party, hat sie jetzt hinter sich und die lief nicht so gut. weil da auch so ein Teil von ihrer Vergangenheit rauskam und da ein sehr unsensibler Mensch war, der darauf nicht gut reagiert hat. Und auch in der Schule findet sie zwar so ein bisschen Anschluss, aber ihr fällt es natürlich immer noch schwer, sich da zurechtzufinden. Und das Kapitel startet praktisch, indem es auf ein Ereignis hinweist. Sie hat sich mal gewehrt, würde ich jetzt mal sagen, weil Mitschüler so ein bisschen doof waren. Und dann hat sie was gesagt, aber sie fühlt sich immer noch schlecht deswegen, weil sie denkt, sie hätte sich krass über sie lustig gemacht und hat deswegen auch noch Schuldgefühle. Und weil sie damit nicht so gut umgehen kann, auch mit der Party, die da war, ist sie in den Wochenenden immer noch im Internat geblieben und war halt länger nicht mehr bei ihrer Gastfamilie. Und das ändert sich jetzt. Es ist 2 Wochen her, seit ich mich über meine Mitschüler lustig gemacht habe. Und ich kann es nicht vergessen. Kein einziges Mal bin ich seitdem mit Sam am Wochenende zurückgefahren, obwohl sie mir angeboten hat, mich mitzunehmen. Jedes Wochenende habe ich mit Grace telefoniert, die traurig darüber war, dass ich im Internat bleibe. Ihr Bedauern bereitet mir ein schlechtes Gewissen, aber ich bin nicht bereit, das Haus zu betreten. Stattdessen bleibe ich im Internat, helfe dabei, die restlichen Bücher der Bibliothek in die Regale einzuordnen und darf mir deshalb schon welche vor der Eröffnung ausleihen. Immerhin ist Grace glücklich darüber, dass ich hier scheinbar Anschluss und eine Aufgabe gefunden habe. Heute Morgen hat sie mich allerdings gebeten, zum gemeinsamen Mittagessen nach Hause zu kommen. Und ich kann ihr diese Bitte einfach nicht abschlagen. Ich habe sogar versprochen, gemeinsam mit ihr zu kochen. Da Sam krank geworden ist, muss ich mit Luke fahren. Mir graut es davor. Er verhält sich weiterhin komisch, distanziert, kalt. Er versucht bei jeder Gelegenheit, einen Kommentar von sich zu geben, um mich in die Enge zu treiben. Doch ich kann seinen besorgten Blick nicht mehr vergessen. Seine Worte treffen mich. Aber sie treffen mich nicht so, wie er es gerne hätte. Sie treffen mich auf eine Art und Weise, die ich nicht kenne und auch nicht beschreiben kann. Mir geht es besser, nicht gut, aber ich fühle mich unbeschwerter und freier. Letzte Woche ist Jay mit mir im Internat geblieben und wir haben zusammen gelesen. Über die Party haben wir immer noch nicht gesprochen, doch sie hängt über uns wie eine Gewitterwolke, bereit zum Ausbruch. Luke schlägt die Autotür mit einem lauten Knall hinter sich zu. Doch dieses Mal erschrecke ich nicht, zucke nicht unter der Lautstärke zusammen. Es ist das erste Mal seit 2 Wochen, dass wir wieder eng beieinander sind. Mit ihm im selben Auto zu sitzen, wenige Zentimeter voneinander entfernt, ist anders als mit ihm in einem Zimmer zu schlafen, immer so weit wie möglich voneinander entfernt. Wobei er meistens nicht mal in unserem Zimmer schläft, sondern bei Sam, Jane und seinen Freunden. Ich weiß nicht, wieso die Betreuer das erlauben, aber scheinbar hat er mit ihnen gesprochen. Manchmal kommt Sam zu mir, damit ich mich nicht so einsam fühle. Es ist merkwürdig und schön zugleich, dass sie das macht. Allerdings will ich nicht so viel darüber nachdenken. Ich möchte versuchen, nicht alles so zu dramatisieren. Bisher funktioniert das erstaunlich gut. Naja, irgendwie. Wir sind beide angespannt. Unsere distanzierte Körperhaltung verrät, dass wir nicht beieinander sein wollen. Anstatt Musik anzumachen, damit diese Stille aufhört, fährt Luke los. Ich spiele mit meinen Fingern. Sehe abwechselnd aus dem Fenster und wieder zu ihm. Das muss ihn stören, zumindest auffallen. Doch er sagt nichts, macht nichts, außer fahren. Können wir Musik hören? Frage ich nach einer Weile. Stille treibt meine Gedanken an, bis sie dröhnen und schreien, wie jetzt auch. Meine Stimme zittert und Luke schaltet das Radio an. Ist alles klar bei dir? Was für eine dumme Frage. Sie macht mich wütend. Schnaubend zucke ich mit den Schultern und starre auf die Straße, um ihn nicht ansehen zu müssen. Wieso bist du die letzten Wochenenden nicht zu den Skates gefahren? Fragt er weiter und ich wundere mich, woher seine Redelaune kommt. Ich konnte nicht, murmle ich erschöpft und schließe meine Augen, um meine Gedanken zu vertreiben. Wegen der Party? Ich beiße mir auf die Lippe, hebe erneut die Schultern, weil es mir peinlich ist zu antworten. Plötzlich greift er fester um sein Lenkrad, bis seine Fingerknöchel weiß werden. Du warst ziemlich außer dir. Ich zische auf, als der Schmerz so überraschend über mich kommt, dass ich nicht mit ihm rechnen kann und die Gedanken wegschwemmt, als wären sie nie vorhanden gewesen. Meine Augen beginnen zu brennen und ich blinzle, um die Tränen davon abzuhalten, über meine Wangen zu laufen. Nicht jetzt. Nicht hier. Du bist so ein Arsch, Luke. Du weißt nichts über mich, also wäre ich dir dankbar, wenn du deine verdammte Klappe hältst. Lass mich einfach in Ruhe, fauche ich in dem elendigen Versuch, meinen Stolz zu bewahren. Ich bohre meine Zähne in meine bebende Unterlippe und sehe aus dem Fenster, damit er mir nicht sieht, wie schwach ich bin. wie ich immer weiter zerfalle. Ich weiß echt nicht, was meine Schwester an dir mag. Du bist so egoistisch. Mein Bauch verkrampft sich und ich krümme mich. Blinze die Tränen aus meinen Augen. Kämpfe gegen sie an. Hör auf, will ich schreien. Doch in meinem Hals ist ein Kloß, der mich davon abhält, es zu tun. Ich weiß, flüstere ich. Ich weiß, meine Stimme wird lauter. Ich weiß. Meine Stimme ist wie ein erstickter Schrei, halb nach Luft schnappend. Ich schluchze auf und verdecke meine Augen mit den Händen, fühle mich unendlich miserabel. Es fühlt sich an, als würde er meine Hoffnung in der Hand zerdrücken, als würde er mir die Luft abschneiden. Kanila, sagt er meinen Namen, der nicht mein Name ist. Ich wimmere und versuche, mich zu verstecken. Hauptsache, ich muss ihm nicht in die Augen sehen. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Er würde mit Sicherheit das Gift sehen, das ich versprühe, sollte mein Blick auf seinen treffen. Kanila, sieh mich an. Ich spüre einen Luftzug an meinem rechten Arm, schiele auf die Seite und sehe, dass die Autotür geöffnet ist. Bestimmt will er mich rauswerfen und stehen lassen, denn wer fährt freiwillig mit jemandem wie mir, einem jammernden Etwas in seinem Auto? Kanila, hey, beruhige dich. Seine Stimme ist so sanft, als würde er mir helfen, mich aufmuntern wollen. Ich zwinge mich, meine Hände von meinem Gesicht zu nehmen und sehe auf. Meine Unterlippe bebt, während ich Luke ansehe, der mir seine Hand hinhält. Er hält mir seine verdammte Hand hin. Was soll ich tun? Mit zitternden Fingern schnalle ich mich ab, greife nach ihm und klettere ungeschickt aus dem Auto, ohne den Blick von ihm abzuwenden. Was mache ich hier? Meine Füße sind zu schwach, um mich zu tragen, und ich spüre das unverständliche Bedürfnis, mich in seine Arme fallen zu lassen. Wieso möchte ich das? Ich darf das nicht. Hastig lasse ich ihn los, stütze mich stattdessen am Auto ab und lehne mich gegen das sonnenwarme Metall. Ich muss mich ablenken, von diesem absurden Bedürfnis ablenken. Ich darf das nicht, ich darf es nicht verspüren. Autos sind wirklich faszinierend. Sie können uns von einem Ort zum anderen bringen und brauchen nur Benzin oder, je nachdem welches Auto es ist, Strom oder Gas. Autos können groß und klein sein, entweder mit 2 oder auch mit 7 Sitzen. Zählen Busse eigentlich zu Autos? Ich denke nicht. Immerhin würde man sie dann nicht Bus nennen. Es gibt Autos mit einem kleinen Kofferraum oder einem großen, in den ein Hund passt. In Busse passt sogar noch mehr. Doch die verschiedenen Arten von Autos sind am interessantesten. Mit den einen kann man im Wald durch den Schlamm fahren, ohne stecken zu bleiben. Mit anderen fährt man mit Höchstgeschwindigkeit über eine Rennstrecke, um Erster zu werden. Ich habe gehört, es soll Autos geben, die schwimmen können. Ich bewundere die Erfinder solcher Fahrzeuge. Später will ich auch eines, das schwimmen kann und dann... Kanila, was ist los? Ist alles in Ordnung? Ich kneife die Augen zusammen. Ich hatte mich doch so gut abgelenkt und nun zerstört er alles, indem er mich vom Thema abbringt. Indem er mich fragt, ob alles in Ordnung ist. Nein, ist es nicht. Erzähl mir von Autos, bitte ich ihn, während ich hektisch ein- und ausatme. Ich will nicht hyperventilieren, doch das werde ich, wenn ich dieses Bedürfnis nicht in die hinterste Ecke meines Gehirnes zurückdränge. Dorthin zurück, wo es hergekommen ist. Es hat mich so viel Zeit und Schmerzen gekostet, bis ich es vergessen konnte. Und jetzt steige ich aus diesem verfluchten Wagen und es kommt wieder hoch. Eisern und standhaft pulsiert es durch mich hindurch. Das Bedürfnis, mich in Lukes Arme zu schmeißen, die mich festhalten, mich beschützen und niemals wieder loslassen. Wieso versuchst du dagegen anzukämpfen? Fragt er stattdessen. Er soll verflucht nochmal mit mir über Autos reden. Männer wollen noch immer über diese verdammten Fahrzeuge sprechen. Wieso nicht jetzt? Ich darf nicht, Luke. Versteh doch, ich darf nicht. Ich sehe in sein verwirrtes Gesicht und in seine tiefblauen Augen, die in diesem Moment ganz und gar nicht abweisend sind. Die ganz und gar nicht sind wie sonst. Deine Augen sind schön, flüstere ich, um etwas zu sagen. Er runzelt die Stirn und geht einen Schritt auf mich zu, weshalb ich mich fester gegen das Auto presse und meine Atmung sich beschleunigt. Nicht, bitte. Ich darf nicht. Er kommt näher, so nah, bis er mit seiner Hand meinen Arm berührt. Ich presse meine Augen zusammen und unterdrücke einen Schrei. Will davonlaufen, kann mich jedoch nicht bewegen. Kann nicht vor dieser Situation flüchten. Vor diesem Gefühl, diesem Wunsch nach... Luke legt seine andere Hand an meinen Rücken und drückt mich von meinem sicheren Ort weg. Direkt an seine Brust. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Arm. Weiß nicht, was ich tun soll. Er berührt mich, meine Haut und meinen Rücken durch den Stoff meines T-Shirts. Aber es fühlt sich an, als wäre es nicht vorhanden. Ich brenne, lodere wie ein Feuer. Während mein Hirn nicht weiß, wie es reagieren soll, reagiert mein Körper und beginnt zu zittern, verkrampft sich und wedelt mit den Händen, um ihn zu verscheuchen wie eine Fliege. Es ist zu liebevoll, zu nah. Lass mich los, ich kann nicht, flüstere ich zu leise, als dass er mich hätte hören können. Meine Stimme wird lauter, fehlender, panischer und schrill. Lass mich bitte los, Luke, bitte! Behutsam löst er seinen Griff und ich sinke auf den staubigen Boden, auf dem ich mich zusammenrolle und versuche aufzuhören. Hör auf zu weinen, hör auf zu weinen, hör auf zu weinen. Ich will zurück in seine Wärme, die mich umgibt wie ein schützender Mantel, in seine Arme, die mich halten wie eine zerbrechliche Puppe aus Glas. Meine Gedanken wirbeln in meinem Kopf hin und her, können sich mit meinen Gefühlen nicht einigen. Sie wissen nicht, ob Lukes Umarmung geholfen hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Es war grausam und schön zugleich und es ist viel zu viel. Viel zu viel und doch zu wenig. Zu wenig vom zu viel und zu viel vom zu viel und es gibt zu viel und zu wenig zu viel, als dass ich unterscheiden könnte, was es nun zu viel und was es zu wenig gibt. Alles, was mit Luke zu tun hat, ist viel zu viel. Wenn er bei mir ist, kann ich nicht mehr klar denken und bin durcheinander, denn ich verstehe ihn nicht und ich hasse es abgrundtief, wenn ich Menschen nicht verstehe. Normalerweise bin ich der Beobachter, der jeden mit einem Blick analysiert, der ihre Geschichten erfindet, doch das funktioniert bei ihm nicht. Zuerst ist er ein riesiger Arsch und verletzt mich, aber dann nimmt er mich in den Arm, tut etwas, was niemand tun soll und ich fühle mich gut dabei. Ich habe mich gut dabei gefühlt und gleichzeitig grausam. Habe mich geborgen gefühlt und gleichzeitig gefangen. Ich darf es nicht, verdiene es nicht, kann es nicht, aber ich will. Luke lässt sich nicht vorschreiben, was er machen darf. Respektiert meine Regeln nicht und das ist schlecht. Mehr als schlecht. Und doch so gut. Langsam versiegen meine Tränen. Die Übelkeit bleibt und liegt wie ein Stein in meinem Magen. Meine Schläfen pochen, als ich mich langsam aufsetze. Ich reibe sie mir mit einer Hand, während ich mich mit der anderen abstütze. Zuerst wage ich nicht, in Lukes Gesicht zu sehen und starre seine schwarzen Schuhe an. Letztendlich hebe ich meinen Blick. Vermutlich sehe ich aus wie eine Vogelscheuche mit abstehenden Haaren und blutunterlaufenden Augen. Doch wenn es Luke stört, dann zeigt er es nicht. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Du bist alles andere als egoistisch. Und es tut mir leid, dass ich zu weit gegangen bin und einfach ignoriert habe, was du gesagt hast. Du wolltest nicht umarmt werden und ich habe nicht darauf geachtet, weil in deinen Augen eine solche Sehnsucht lag. Wovor hast du solche Angst, Kanela? Wir wissen beide, dass ich ihm auf diese Frage nicht antworten werde. Gleichzeitig bin ich zu überrascht von seinen Worten, als dass ich ihm länger böse sein könnte. War ich das überhaupt? Ich rapple mich auf, während die Fragen in meinem Kopf herumschwirren, und steige in das Auto, starre auf das Armaturenbrett. Wenn ich Luke wäre, wäre ich einfach gefahren. Ohne mich. Aber Luke ist nicht ich. Er hat mich umarmt. Es tut mir wirklich leid, sagt er. Mir auch. Das geht so nicht mehr, meine ich mit fester Stimme, als Luke das Auto in der Einfahrt parkt und die Musik verstummt. Verwundert dreht er sich zu mir um und sieht mich an. Um meine aufkeimende Unsicherheit zu unterdrücken, atme ich tief ein. Du kannst nicht in einem Moment nett sein und dann wieder ein Arschloch. Das ertrage ich nicht, erkläre ich ihm, wende meinen Blick nicht ab, sehe ihn weiterhin an, wie er mich. Du musst dich entscheiden, ob du mich hast oder magst. Ein Zwischending geht nicht. Entweder bist du immer fies oder nicht, aber ich schaffe das anders nicht, Luke. Und ich weiß, dich interessiert das nicht, aber du musst dich entscheiden. Ich beobachte ihn dabei, wie er sich über die Lippen leckt und mit den Fingern im stetigen Rhythmus auf das Lenkrad trommelt. Ich hasse dich nicht, erwidert er und ich sacke in mich zusammen. Er sollte mich hassen. Sie alle sollten es. Verzweifelt seufzt sich auf, weil in mir ein warmes Gefühl aufsteigt. Denn diese Worte waren keine Show. Sie sind wahr. Er hasst mich nicht. Können wir mal was zusammen machen? Schwänzen oder so? Frage ich ihn, weil weder er noch ich Anstalten machen, auszusteigen, geschweige denn zu sprechen. Er runzelt die Stirn und neigt den Kopf zur Seite. Wieso sollte ich mit dir schwänzen? Wieso willst du das überhaupt? Ja, wieso sollte er? Ich dachte, sowas macht Luke Thompson. Aber ich hätte bedenken sollen, dass Luke nicht ist, wie er sich anderen zeigt. Ich hätte bedenken sollen, dass niemand ist, wie er sich zeigt und ich ihm und allen anderen keine Interessen zuschieben sollte, die sie nicht haben. Mir sollte klar sein, dass sich nichts ändert, nur weil er mich nicht hasst. Ich wollte mal so sein wie alle anderen. Gehört Schule schwänzen nicht zu einem erfüllten Teenagerleben dazu? Die Worte kosten Überwindung. Mein Herz rast und ich habe eine Gänsehaut, weil ich auf seine Antwort warte, vor der ich solche Angst habe. Ja, kann schon sein, aber wieso willst du das mit mir machen und nicht mit einem deiner Klassenkameraden oder Sam? Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll, denn mein Kopf ist wie leergefegt. Kann er nicht einfach Ja oder Nein sagen? Du hasst mich nicht, entgegne ich und schiebe hinterher und Sam mag so etwas nicht. Dabei weiß ich das überhaupt nicht, aber ich will Luke näher kennenlernen und herausfinden, warum er das Bedürfnis in mir weckt, ihm nahe zu sein. Also bin ich deine zweite Wahl, stellt er fest und fixiert mich mit seinen blauen Augen, um keine Reaktion zu verpassen. Ich glaube, er testet mich. Nein, denke ich, sage es aber nicht. Stattdessen zucke ich mit meinen Schultern, lasse die Antwort offen. Wenn er sich darauf einlässt, braucht er nicht zu wissen, ob er meine erste oder zweite Wahl gewesen wäre. Denn letztendlich wird er es sein, mit dem ich das Erlebnis teile. Oder eben nicht. Luke streicht sich über sein Gesicht und drückt dabei seine Nase platt. Es bringt mich zum Schmunzeln, obwohl ich unter Spannung stehe. Okay, aber unter einer Bedingung, meint er, und ich warte, bis er weiterspricht, bevor ich meine Freude zeige. 3 Fragen. Ich möchte, dass du mir 3 Fragen ehrlich beantwortest und dabei ist es egal, wann und wo ich sie stelle. Du wirst sie beantworten müssen. Langsam sauge ich seine Worte mich auf und begreife deren Bedeutung. Der Preis für meinen Wunsch ist die Beantwortung von 3 Fragen, die entweder bedeutungslos oder gravierend sein können. Mit 3 Fragen könnte er erfahren, was meine oberflächlichen Interessen oder aber meine tiefsten Geheimnisse sind. Und ich glaube, er findet Letzteres interessanter. Meine Finger zittern, als ich mir durch die Haare fahre. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich könnte dir meinen Lieblingsort zeigen. Dort könnten wir unter freiem Himmel schlafen. Etwas, was jeder mal in seinem Leben gemacht haben sollte, fährt er fort, lockt mich mit Worten. Ich stelle es mir vor, wie ich die Sterne sehe, wenn ich einschlafe, den hellroten Himmel sehe, wenn ich aufwache. Ich möchte das Leben spüren, das mich umgibt und es aufsaugen, in Rationen aufteilen. Erinnerungen, die mir Hoffnung geben und mich an das Leben binden. Ich möchte spüren, wie es ist, nicht nur zu existieren. Und mir wird klar, dass ich dafür sogar meine Vergangenheit preisgeben würde. Okay, flüstere ich. Sein Kopf ruckt zu mir, als wäre er überrascht, dass ich zustimme. Die Augenbrauen zusammengezogen, beiße ich auf meine Unterlippe und greife nach dem Stoff meiner Jeans. Aber du wirst mich nicht berühren, schiebe ich hinterher. Das werde ich nicht. Ich strecke ihm meine Hand hin, die er nimmt und schüttelt. Eine Berührung, die in Ordnung ist. Ein Gefühl, das mir sagt, dass alles besser wird. Vielleicht, hoffentlich, irgendwann. Gemeinsam steigen wir aus dem Auto, sagen kein Wort mehr zueinander und laufen in unterschiedliche Richtungen zu unseren Häusern. Dennoch vertieft sich mein Grinsen, da ich den Blick von Luke bemerke, bevor ich durch die Tür ins Haus verschwinde. Sofort läuft Grace herbei und wuselt um mich herum wie ein hyperaktiver Dackel, der zu seinem Herrchen aufspringen will. Ein wirklich erbärmlicher Vergleich. Hallo Kaneda, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Normalerweise kommt Luke früher nach Hause. Hat er etwas angestellt? Geht es dir gut? Ich habe schon mit dem Kochen angefangen, du musst mir nicht mehr helfen. Ich lache, als ich mich an meinen Zusammenbruch erinnere und wie rasant sich meine Gefühle wieder gewandelt haben und streife dabei meine Schuhe von den Füßen, die ich ordentlich auf das Schuhregal stelle. Dominik blitzt in meinen Gedanken auf und was er nun sagen würde. Dass die Stimmungsschwankungen ein Anzeichen sind, dass meine Psyche an Stabilität verlieren könnte. Doch ich dränge ihn beiseite, möchte nur die Freude spüren. Wir sind später losgefahren und mir geht es gut, Grace, keine Sorge. Ich hätte dir gern beim Kochen geholfen. Wir sehen beide überrascht auf, als ein Poltern zu hören ist und kurze Zeit später Aaron mit zerzausten Haaren im Flur erscheint, der mich vorwurfsvoll anschaut und aussieht, als hätte er bis vorhin geschlafen. Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Sie kann über das Wochenende nicht kommen, weil sie krank ist. Sie war nie krank, bis du kamst, meint er, verschränkt die Arme vor der Brust, ohne mich zu begrüßen, und ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen, obwohl es natürlich nicht lustig ist, dass Sam krank ist. Ich habe keinerlei Schuld daran, verteidige ich mich, während Grace verschwindet, nachdem sie etwas von »Ich muss nach der Ente sehen« murmelt. Aaron und ich laufen, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, die Treppe hinauf in mein Zimmer, indem ich schnell die Balkontür öffne, da uns abgestandene Luft entgegenkommt. Immerhin war ich lange nicht mehr hier. Aaron hat es sich inzwischen auf meinem Bett gemütlich gemacht. »Wie liefen die letzten Wochen in der Schule?«, fragt er mich, während ich mich neben ihm niederlasse. »Ah, oh, ganz gut. Mein Geschichtslehrer ist echt ein Fall für sich. Immerhin weiß ich schon viel aus meiner Schule in Deutschland. Außerdem haben Jane, Sam und ich verdammt viel Spaß miteinander.« Ein Lächeln bildet sich auf seinem Gesicht. »Ist es schön, dass du dich eingelebt hast? Hat Jane dich auch schon wegen ihres Hundes vollgejammert?« »Claro, der böse finnische Lapphund, der sich auf einen Pudel eingelassen hat. Wer kennt die Geschichte nicht?« Sie hat sie mir 5-mal erzählt. Unfassbar. Wir lachen und während wir weiter über Janes Hund scherzen, wird mir bewusst, dass sich Aaron irgendwie in mein Herz geschlichen hat. Als hätte ich es nicht all die Jahre verschlossen und niemanden an mich herangelassen. als hätte ich Freunde gehabt und eine Ahnung davon, wie man sich ihnen gegenüber verhält. Als wäre es normal für mich und nie anders gewesen. Als stünde keine Mauer um mein Herz. Damals wusste ich nicht, dass es Menschen geben wird, die unabsichtlich meine Fassade zum Stürzen bringen. Egal wie hoch und dick sie ist, man bekommt es nicht mit, denn es passiert schnell und unwiderruflich. Wie vieles, wie die wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben, die wir nie mehr zurücknehmen können. Manche Dinge sind eben nicht wie gedacht oder geplant. Manche Dinge passieren. Wie beispielsweise, dass ich mich nicht von Grace Essen übergeben muss und essen kann, bis mein Bauch voll ist, bis ich satt bin. Weil ich mich wohlfühle, mein Körper keinem Stress ausgesetzt ist, sich nicht wehren will. Oder, dass Clint seine Geschäftsmannmaske absetzt und seinem Sohn einen Streich spielt. Er hat Aaron den Stuhl weggezogen, als er sich hinsetzen wollte. Einen kindischeren Streich gibt es nicht. Dennoch haben wir alle gelacht, sobald Aaron auf dem Boden saß. Nun spielen wir ein Spiel und ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber es macht Spaß. Obwohl ich Letzte bin und Aaron mir dauernd helfen muss, weil ich nicht alle Regeln verstehe. Hier, leg das ab, flüstert er. Ich bin mir sicher, dass ihn die anderen trotzdem hören. Grace tut jedoch so, als wäre etwas mit ihrem Nagellack und Clint ist fasziniert von seinem Bier. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, weil sie eine Familie sind. Keine perfekte Familie, aber eine, die nicht perfekter für mich sein könnte. Die Karten, die Aaron mir gezeigt hat, liegen auf dem Tisch und als mir auffällt, dass ich nur noch eine Karte habe, lege ich sie auf den Ablagestapel und grinse von einem Ohr bis zum anderen, weil ich gewonnen habe. Das habe ich mittlerweile verstanden. Alle Karten sind weg, gewonnen. Grace reißt die Arme in die Luft, Clint schnappt empört auf und Aaron lehnt sich grinsend im Stuhl zurück, weil ich gewonnen habe. Und mir steigen Tränen in die Augen, da sie sich für mich freuen, auch wenn es übertrieben und gespielt ist. Dieser Moment bedeutet mir unglaublich viel. Danke, flüstere ich lächelnd und Grace nickt mir kaum merklich zu. Bis wir uns beruhigt haben und die Show der überraschten, empörten, begeisterten Gesichter vorbei ist, dauert es eine Weile. Eine lange Weile, in der ich an nichts anderes denke, nichts anderes fühle als Glück, als Zufriedenheit. Niemand sagt, dass ich das Spiel dennoch verloren habe, weil ich die Runden davor versagt habe. Niemand sagt, dass ich die Schlechteste bin. Für diesen Abend bin ich die Gewinnerin, weil ich das letzte Spiel gewonnen habe. Weil sie wollen, dass ich mich wie eine Gewinnerin fühle. Ich bedanke mich 1000 Mal bei ihnen. Dann gehe ich erneut mit Aaron nach oben in mein Zimmer. Wir setzen uns nebeneinander auf mein Bett und reden weiter, als hätten wir nie etwas anderes gemacht. Wir sollten echt mal schlafen gehen. Gute Nacht, Nelly. Mir gefällt der Spitzname. Spitznamen gibt man Menschen, die man mag, oder? Gute Nacht, Schnuffi, erwidere ich grinsend, woraufhin er das Gesicht verzieht und sich die Ohren zuhält. Diese Geste bringt mich so zum Lachen, dass ich mich verschlucke und hustend zurück in mein Bett falle. Nun lacht er auch. Er macht Anstalten, mich zu umarmen, kommt mir näher, doch ich ziehe mich zurück, höre auf zu lächeln. Er versteht, bleibt stehen, sieht verloren aus, verletzt. Ich kann ihn nicht ansehen, kann ihm nicht in die Augen schauen. Tut mir leid, murmel ich, blicke zu ihm, damit er sieht, dass es mir wirklich leid tut. Nein, mir tut es leid, erwidert er und weicht meinen Blick aus, bevor er aus meinem Zimmer verschwindet. Ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich nicht bin, wie er es sich erhofft hat.
Es war richtig schön, deine Lesung. Hat mir sehr gut gefallen. Du hast sehr schön gelesen.
Das freut mich.
Und jetzt sprechen wir einfach mal über die Entstehung von deinem Buch. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Das ist so eine Frage, die finde ich immer ganz, ganz toll, weil ich keine Ahnung habe. Also irgendwie war es einfach da. Also es ist nicht mal so, dass ich sagen kann, so ich wollte unbedingt darüber schreiben, aber irgendwie war so Kanela da als Person, als Charakter. Und ich habe angefangen zu schreiben und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und deswegen kann ich diese Frage irgendwie nie so richtig beantworten, weil natürlich habe ich mich in der Zeit halt auch mit den Thematiken beschäftigt, aber es war jetzt kein aktives, ich schreibe da jetzt drüber, sondern es war so, ich habe eine Person und ich erzähle ihre Geschichte.
Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du in der Bibliothek?
Nee, also ich schreibe größtenteils in meinem Bett. Also ich habe sowohl bei meinen Eltern halt zu Hause halt ein Zimmer und ich wohne in einer WG. Dementsprechend ist da nicht so viel Platz. Und irgendwie bin ich da immer am kreativsten, wenn ich so eingekuschelt unter meiner Decke bin und den Laptop auf meinem Schoß. Und meistens auch eher abends Richtung Nacht bin ich am produktivsten. Und sonst habe ich eigentlich nicht so die Routine. Also ich schreibe eher ungern woanders, weil oft ist es dann da so laut oder so. Wobei ich auch gern mal Musik dabei höre. Nur was ich so für mich entdeckt habe, ist das gemeinsame Schreiben mit anderen Leuten zusammen. Dass man so sich über Discord zum Beispiel trifft und dann sagt, okay, wir machen so Pomodoro-mäßig jetzt 15 Minuten schreiben, dann redet man wieder kurz, dann wieder 15 Minuten schreiben, dann redet man wieder kurz. Das macht das Ganze irgendwie so familiär auch, das Schreiben, und nicht mehr so einsam. Man ist einfach so zusammen und kann so zusammen auch so seine Erfolge feiern. Das ist richtig schön.
Warum bist du Autorin geworden?
Auch das ist so eine Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann, weil irgendwie war das schon immer da. Also ich habe immer gerne gelesen oder habe gerne vorgelesen bekommen. Und als ich dann in der Grundschule war und die ersten Geschichten geschrieben habe, habe ich schon gesagt, so ganz klassisch, ich werde Autorin, ich will Autorin werden. Ich habe dann auch ganz fleißig schon angefangen, irgendwelche Geschichten in den Laptop von meinen Eltern reinzutippen und wollte das dann auch bei Verlagen einreichen, was ich zum Glück nicht gemacht habe. Aber ja, das hat mich nie losgelassen. Und Splitterseele habe ich zumindest in der Erstfassung ja auch mit 15 dann beendet. Und seitdem bin ich so drin, auch irgendwie im Romane schreiben. Es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und natürlich schreibe ich so für mich, aber ich finde es einfach auch super schön, das Ganze mit meinen Lesern halt zu teilen und von denen auch so was zurückzukriegen, einfach zu merken, okay, jemand liest auch wirklich, was ich schreibe. Und ja, das ist einfach so ein ganz, ganz schönes Gefühl, das erfüllt mich, ja.
Da hast du ja ganz schön früh angefangen mit dem Schreiben.
Ja, also wie gesagt, es war einfach, ich habe schon immer halt geschrieben. Zuerst immer so Grundschul-Kurzgeschichten, Reizwortgeschichten oder so. Irgendwann bin ich dann so zu Rollenspielen gekommen, halt durch Instagram, wo ich dann mit anderen Leuten Charaktere halt ausgedacht habe und dann Storylines, worüber man dann zusammengeschrieben hat. Und von dort bin ich dann zum Bücherschreiben gekommen.
Wow, beeindruckend. Wo finden wir dich denn bei Social Media?
Bei Social Media findet man mich am meisten eigentlich bei Instagram unter @papierzeiten. Dort gebe ich immer Schreibupdates, poste mal Zitate, manchmal auch Empfehlungen von Kollegen von Büchern, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. In der Story ist dann halt auch mal so ein bisschen privat. So, ich bin gerade im Urlaub oder so. Manchmal gibt es dann auch ein bisschen tiefgründigere Beiträge so in Richtung der Themen, die ich auch in meinen Büchern behandle. Aber ja, es geht viel ums Schreiben, genau, bei Instagram. Dann habe ich noch eine Webseite, das ist www.leafreidinger.wixsite.com/autorin. Dort gibt es eine Übersicht über meine Bücher, aber auch über Projekte, die ich halt noch nicht veröffentlicht habe, mit so ein paar Infos, so Genre, manchmal auch ein Pitch, je nachdem, was ich halt auch veröffentlichen kann. Ja, da ist auch zum Beispiel noch ein Shop, wo man halt meine Bücher kaufen kann oder mein Buch. Bisher ist ja nur eins als Print erschienen. Und mein Newsletter, wo man sich gerne anmelden kann. Und ja, das sind so meine zwei Hauptaccounts. Ich habe zwar auch noch einen Facebook-Account, da bin ich auch einfach als Lea Freidinger Autorin. Und auch bei Twitter bin ich unter @papierzeiten, aber bei den beiden bin ich nicht wirklich aktiv dabei. Da gibt es dann nur mal so einmal alle paar Monate ein Update. Ja.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Hast du ein Taschenbuch, ein Hardcover-Buch, ein E-Book?
Also Splitterseele kann man eigentlich überall kaufen. Also als E-Book bisher nur bei Amazon selbst. Also jetzt nicht bei Thalia oder so, aber das Taschenbuch gibt es überall. Also kann man auch in die beliebige in den beliebigen Handel gehen und es dort vorbestellen und dann geliefert bekommen. Oder man kann es auch direkt bei mir kaufen, also entweder über das Kontaktformular einfach anschreiben, Insta, das ist an sich egal. Bei mir gibt es dann halt auch noch eine Signierung dazu und ein paar Goodies. Ich habe auch noch Restbestände für eine kleine Buchbox oder so. Ich habe mal Buchboxen verkauft, aber Da sind noch so kleine Notizblöcke oder so da. Genau, das kann man dann direkt bei mir erhalten. Da bezahlt man auch keine Versandkosten. Und sonst, wo man möchte.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Einfach, keine Ahnung, lest weiter meine Bücher. Nee, keine Ahnung. Ich finde die Frage sehr schwierig, weil es ist einfach, also ich habe sehr, sehr gern Kontakt mit meinen Lesern. Also ihr könnt mir gerne jederzeit schreiben, ob E-Mail oder auf Insta oder so. Und sonst verliert bitte nie die Hoffnung, wenn ihr gerade in einer schwierigen Zeit seid. Irgendwann wird es wieder gut.
Das war ein schönes Schlusswort von dir. Ein Schlusssatz eigentlich. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es ist ein schönes Buch. Also ich habe dir sehr gerne gelauscht.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Es ist sehr, sehr schön gewesen.
Ja, dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und bis bald.
Ja, dir auch.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.